Schönen guten Morgen auch von mir. Ja, ich habe heute ein spannendes Thema mitgebracht. Ein Thema, über was wir eigentlich sehr oft reden. Marlene hat es heute schon erwähnt, die hat es auch letzte Woche schon erwähnt. Ja, es ist die Liebe. Und mir war es auf dem Herzen, darüber einfach zu sprechen. Und ich weiß, es gibt viele Texte, die wir in der Bibel haben, über Liebe. Ja, und ich konnte mich erstmal überhaupt nicht entscheiden, welchen Text ich jetzt nehme. Und ich habe mich trotzdem entschieden, jetzt den Text aus 1. Johannes zu nehmen. Und der 1. Johannesbrief, der ist gar nicht so leicht, so ein bisschen zu gliedern, so ein bisschen zu strukturieren. Ja, man kommt da so ein bisschen an seine Grenzen. Aber was wir auf jeden Fall feststellen können, ist, dass Johannes sehr viel Wert auf Gemeinschaft mit Gott legt. Ja, und er nennt uns auch immer wieder Werte, die für die Gemeinschaft notwendig sind. Er nennt uns immer wieder Dinge, die für die Gemeinschaft notwendig sind, ja, und Kennzeichen einer Gemeinschaft. Und was Johannes gerne macht, ist immer Gegensätze zu verwenden. Ja, zum Beispiel redet er, wenn er von Liebe redet, auch von Hass. Oder wenn er von Licht spricht, dann spricht er auch von der Finsternis als Gegensatz dazu. Ja, oder von Wahrheit und dann aber auch von der Lüge. Und Johannes redet, wie gerade schon erwähnt, sehr viel auch über die Liebe. Und allein in diesem Abschnitt, den ich heute mit euch betrachten wollte, das sind 5 Verse, da kommt das Wort Liebe tatsächlich 13 Mal vor. Ja, ihr könnt das gleich meinetwegen durchlesen, wenn wir uns den Text durchlesen. Im ganzen 1. Johannesbrief kommt es circa 40 Mal vor, aber allein in diesen 5 Versen kommt es schon 13 Mal vor. Deswegen lasst uns aufschlagen, 1. Johannes 4, 7 bis 11. Und lasst uns den mal gemeinsam lesen. Ich lese aus der Elberfelder. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Ja, soweit der Text. Und ich beginne mit dem ersten Punkt. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist überhaupt Liebe? Wo kommt Liebe her und was ist überhaupt Liebe? Ich weiß, darüber kann man sehr viel reden und ich werde garantiert heute nicht alles erwähnen. Ja, aber zumindest ein paar Punkte davon. Nun, wo kommt die Liebe her? Was ist der Ursprung der Liebe? Und hier in diesem Text geht es um die Agape-Liebe. Ja, wir haben 3 verschiedene Lieben, die will ich jetzt nicht alle durchgehen. Aber hier geht es um die Agape-Liebe, um die göttliche Liebe. Ja, und diese Liebe, die hat den Ursprung in Gott. Ja, das hat sich nicht der Satan ausgedacht. Ja, diese Liebe, die kommt von Gottes Wesen heraus. Es ist nicht nur so, dass Gott einfach nur lieben kann oder liebt. Ja, sondern diese Liebe, die entspringt aus ihm. Er ist die Liebe und das ist ein Unterschied. Er ist nämlich auch dann gleichzeitig der Geber dieser Liebe. Ja, wenn er selbst die Liebe ist, dann ist er auch der Geber dieser Liebe. Und weil Gott ja gut ist, muss Liebe automatisch was sein? Auch gut. Und klar, dass die Liebe per Definition gut ist, oder? So, und der Gegenzug dazu ist ja, wenn die Liebe per Definition schon gut ist, dann kann ja in der Liebe nichts Böses sein. Stimmt ihr mir zu? Ist ja selbstverständlich, oder? Nun, das Gegenteil von Liebe wäre Hass. Hatten wir gerade schon gehabt. Und wenn die Liebe gut ist, dann kann Hass ja nur das Gegenteil sein. Und die Frage wäre, gibt es etwas dazwischen? Und laut meiner Definition oder beziehungsweise das griechische Wort für lieben heißt eigentlich nicht lieben oder weniger lieben. Und diese Definition, die macht das Ganze schon so ein bisschen kompliziert. Und ich denke, dass es in der Liebe keine Grauzone gibt. Ich habe zumindest in der Bibel nirgendwo gelesen, dass Gott zu seinem Volk sagt, ja, ich liebe sie nicht so ganz, aber ich hasse sie auch nicht. Ne? Das ist irgendwas so dazwischen. Habt ihr das schon mal gelesen irgendwo in der Bibel? Also ich nicht. Und das kann man auch an Beispielen festlegen. Ja, wenn wir zum Beispiel das Beispiel von Leben und Tod nehmen. Wenn ein Säugling geboren ist, dann freuen wir uns darüber, dass ein Säugling geboren ist und lebt, richtig? Wir wurden aber auch alle schon mal mit dem Tod konfrontiert. Ja, denn es gibt ja klare Anzeichen von Leben und es gibt klare Anzeichen von Tod, richtig? Und ich glaube nicht, dass jemand von euch schon mal auf der Beerdigung gestanden hat und gesagt hat, ja, so ganz tot ist er nicht, ne? Aber so ganz lebendig irgendwie auch nicht. Also es gibt eine klare Definition, wann ein Mensch tot ist und wann ein Mensch lebendig ist, korrekt? Und deswegen redet die Bibel eindeutig von Liebe und von Hass, von Tod und von Leben. Wir haben das Ganze auch mit krank und gesund. Entweder ist ein Mensch krank oder ein Mensch ist gesund. Ein bisschen krank und ein bisschen gesund gibt es nicht. Denken wir mal darüber nach. Also wenn jemand sagt und behauptet, er liebt seinen Bruder und seine Schwester und meidet diese Person aber, dann wäre es laut dieser Definition Hass und keine Liebe. Ich weiß, das klingt hart, aber denkt mal darüber nach. Und ich meine natürlich nicht damit, wenn Menschen sich abwenden von anderen Menschen, die sie zur Sünde verleiten. Ja? Das meine ich damit nicht. Ja, und weil Gott gut ist und aus ihm nur Gutes hervorkommt, muss Liebe zu 100% gut sein. Das geht nicht anders. Ja, und wir haben gerade schon in der Anbetung gehört, manchmal haben wir den Eindruck, dass Gott uns nicht liebt. Ja, das kommt schon mal einem so vor. Aber auch hier hätte ich ein Beispiel. Eltern lieben doch ihre Kinder, richtig? Was denkt ihr, ist ein Smartphone für ein 10-jähriges Kind gut oder nicht? Kinder frage ich jetzt nicht, ne? Also ich glaube, wir Eltern wissen ganz genau, dass ein Smartphone für ein 10-jähriges Kind nicht gut ist. Und jetzt ist halt die Frage, wenn ich mein Kind nicht liebe, würde ich ihm ein Smartphone kaufen? Wenn ich mein Kind aber liebe, dann würde ich sagen, mein Kind, das schadet dir. Deswegen kaufe ich dir kein Smartphone. Korrekt? So, und jetzt ist die Frage, habe ich als Vater mein Kind geliebt, wenn ich ihm kein Smartphone kaufe? Wisst ihr, was das Problem ist? Das ist das Empfinden der Kinder. Das Kind empfindet das nicht als Liebe. Aber wisst ihr was? Ich als Vater habe definitiv in Liebe gehandelt. Und genau so sehe ich das immer wieder bei Gott. Gott kennt uns ganz genau. Gott weiß, was wir brauchen. Und nur weil wir Menschen das oft so definieren, als ob Gott uns nicht liebt, ja, und weil wir so ein Gefühl haben, irgendwie, oh, Gott mag mich wahrscheinlich nicht, heißt das noch lange nicht, dass das an dem Wesen Gottes irgendwas ändert. Denn was haben wir gerade gesagt? Gott ist Liebe. Er ist der Ursprung der Liebe. Stehen wir? So, dann haben wir in dem Text noch Kennzeichen, ja, eines wiedergeborenen Menschen. Und grundsätzlich im ersten Johannesevangelium, im ersten Johannesbrief, geht es darum, dass wenn Johannes schreibt, ein aus Gott geborener kann nicht sündigen, heißt das, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht gewohnheitsmäßig sündigen kann. Das ist ganz wichtig im ersten Johannesbrief, das zu verstehen. Ja, weil viele kriegen Probleme damit. Ja, er kann sehr wohl in Versuchung fallen, er kann auch zwischendurch fallen in Sünde. Ja, aber es geht hier um die gewohnheitsmäßige Sünde, beziehungsweise um das gewohnheitsmäßige Sündigen. Ja, oder wenn Johannes anders schreibt, ein aus Gott geborener liebt, so wie wir es hier in diesem Text sehen, ja, dann heißt das, dass jemand, der aus Gottes Geist wiedergeboren ist, gewohnheitsmäßig liebt. Er kann nämlich nicht gewohnheitsmäßig nicht lieben, das funktioniert nicht. Das lässt die Definition von Liebe gar nicht zu. Und das ist ganz normal. Und das ist etwas, was ein Wunder einer Geburt ausmacht, wenn wir über Wiedergeburt reden. Ja, ganz kurz zur Erklärung. Eine natürliche Geburt ist ja so, dass wenn wir Menschen Kinder bekommen, dann haben diese Kinder unser Erbgut, korrekt? Ja, die bekommen unser Erbgut, ob wir es wollen oder nicht. Und deswegen sagt die Bibel auch, dass alle Kinder in Sünde geboren werden. Das konnte sich keiner aussuchen. Also unsere Kinder sind definitiv in Sünde geboren. Warum? Weil das Erbgut das einfach mitbringt. Das geht nicht anders. Und auch ein Nichtchrist, ein ungläubiger Mensch, ja, der lebt einfach in Sünde, weil er nicht anders kann. Seine Geburt bringt das einfach mit sich. Deswegen sagt die Bibel, jeder ist ein Sünder von Geburt an. Nun, wie ist das bei der göttlichen Geburt? Jetzt wird der Mensch durch den Glauben, wie wir gerade gehört haben, an Jesus Christus von Neuem geboren. Er bekommt Gottes Geist und er bekommt Gottes Erbgut. Ja, wir lesen das in Galater 5, Vers 22. Wir bekommen durch den Heiligen Geist die Frucht des Geistes. Auf einmal wird dieser Mensch fähig zu lieben. Er wird fähig, treu zu sein. Er ist fähig, freundlich zu sein. Ja, wenn mich dann jemand fragt, hör mal, wieso bist du eigentlich die ganze Zeit freundlich? Dann sage ich, ja, ich kann nicht anders. Ne? Das steckt bei mir im Erbgut drin. Verstehen wir? Und das ist natürlich ein extremes Wunder, was wir hier haben. Ja, diese neue Geburt, die wir aus Gott bekommen, das ist ein extrem großes Wunder, was wir nicht verstehen können. Also kurz zusammengefasst, so wie ein natürlicher Mensch gewohnheitsmäßig sündigt, weil sein Erbgut es nicht anders zulässt, genauso sündigt ein aus Gott geborener Mensch gewohnheitsmäßig nicht, weil es sein Erbgut nicht anders zulässt. Auf unseren Text betrachtet, so wie ein natürlicher Mensch gewohnheitsmäßig nicht liebt, weil sein Erbgut es nicht anders zeigt oder nicht anders zulässt, genauso liebt ein aus Gott geborener Mensch gewohnheitsmäßig, weil es sein Erbgut nicht anders zulässt. Denken wir einfach mal darüber nach. Und weil es sich mit der Geburt so verhält, wie ich das gerade erklärt habe, macht Johannes hier eine radikale Aussage. Aber diese Aussage, die ist komplett richtig. Die widerspricht der Bibel in keiner Weise irgendwo. Wenn Johannes dann sagt, wer liebt, ist aus Gott geboren und er kennt Gott. Und wer Gott nicht liebt, der hat Gott gar nicht erkannt. Das funktioniert einfach nicht. Und sollten wir mal Zweifel haben an der Liebe Gottes zu uns, dann können wir uns an diesem Text orientieren. Ja, wir können an diesem Text uns selbst überprüfen, liebe ich gewohnheitsmäßig oder nicht. Und dann sagt Johannes hier auch wieder was ganz Spannendes, an wem soll diese Liebe ergehen? Es gibt viele Stellen in der Bibel, die reden über Nächstenliebe und über Liebe allgemein, aber hier in diesem Text geht es um die Geliebten, um die Menschen, die von Gott geliebt sind, das heißt die Bruderliebe, die Liebe unter Geschwistern in einer Gemeinde. Und das zeigt doch nichts anderes wie eine Familie, oder? Man hört das immer wieder so aus den Gebeten heraus. Ja, wir sind in einer Familie, wo wir uns wohlfühlen. Ihr Lieben, wieso wollen wir hier Liebe üben? Wie ist eine Familie? Nun, eine Familie besteht aus Menschen, die streiten, die lieb sind. Es gibt kranke Menschen. Es gibt Menschen, die sagen einem immer wieder irgendwelche Dinge, die nicht passen. Es gibt welche, die versuchen immer wieder zum Zorn zu reizen. Ja, es gibt unterschiedliche Menschen in einer Familie. Es gibt Menschen, die machen Fehler. Es gibt Menschen in der Familie, die sind einfach nur nervig. Es gibt Menschen in einer Familie, die haben eine andere Kultur. Und so weiter, ja. Aber in dieser Familie oder zu Hause in der Familie ist das doch auch nicht so, dass wir die Leute aus der Familie wegschicken, wenn sie uns nicht passen, oder? Sagen doch auch nicht unseren Kindern, komm, das ist jetzt nichts, geh, such dir eine eigene Wohnung. Machen wir doch auch nicht. Wir versuchen nämlich in der Familie miteinander umzugehen. Familie steht doch für Harmonie und Liebe, oder nicht? Und diese Liebe zueinander, die repräsentiert diese Familie Gottes. Mit der Liebe zueinander können wir als Familie Gottes der Welt nämlich am allerbesten zeigen, was Familie in Gottes Augen ist. Wie Gott sich Familie gedacht hat. Und wenn ich natürlich nur die Menschen liebe, die mich auch lieben, was ist das denn bitte für eine Liebe? Die Welt hat diese Liebe genauso. Und die Liebe zueinander, die repräsentiert Christus. Jesus sagt an einer anderen Stelle, in Johannes ist das, meine ich, dass sie an unserer Liebe zueinander erkennen werden, ob wir Jesu Nachfolger sind. Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon mal nachgedacht habt, aber das sind schon krasse Aussagen. Jesus sagt nicht, dass sie euch erkennen werden an dem Weihnachtsmarkt, den ihr macht. Die Welt bietet definitiv einen besseren Weihnachtsmarkt. Also die haut da wesentlich mehr Dinge raus. Aber was Jesus sagt, ist, dass die Welt uns an der Liebe zueinander erkennen wird, meinetwegen auch auf dem Weihnachtsmarkt. Wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden, wie wir einander helfen. Das sind Dinge, woran die Welt uns erkennen wird. Und dann der nächste Punkt, die Motivation zu lieben. Wichtig ist es, dass wir motiviert werden zu lieben. Und interessant, in diesem Text, wo Johannes Verse aufzählt, wie er die Christen motivieren kann, einander zu lieben. Und das macht er, indem er das Evangelium erzählt. Und ich dachte immer, das Evangelium ist eigentlich für ungläubige Menschen. Ja, die müssen das Evangelium hören, denen müssen wir das Evangelium predigen. Aber interessant ist, dass Johannes gerade für die Gläubigen nochmal das Evangelium in Kürze aufzeigt. Und das sollte uns motivieren, einander zu lieben. Das ist doch spannend, oder? Also ich fand es spannend. Und das wollen wir uns jetzt in dem letzten Punkt angucken. Wie zeigt Gott seine Liebe zu uns? Vers 9 und Vers 10. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Und das Erste, was wir diesen beiden Versen entnehmen können, ist, dass Gott sein Liebstes sendet, als ein Opfer. Ihr Lieben, darüber habe ich letztes Mal schon gesprochen, wo ich über Jesaja 53 gesprochen habe. Das wollte ich jetzt nicht alles nochmal hier aufzählen. Aber das ist schon sehr krass. Er sendet seinen Sohn nicht darum, in die Welt jetzt mal hier aufzuräumen, hier mal klar Schiff zu machen und mal einfach nur zeigen, was jetzt Gott einfach mal durchsetzen will. Nein, das macht er nicht. Er sendet seinen Sohn auf diese Erde als ein Opfer. Gottes Maßstab für Liebe ist wesentlich größer als das unseres Maßstabes für Liebe. Gottes Maßstab für Liebe geht weit über das hinaus, wie wir Liebe definieren oft. Seine Liebe geht bis in den Tod hinein. Er ist bereit, sein Allerbestes, sein Liebstes zu geben. Wie viel sind wir bereit, Liebe zu geben für unsere Geschwister? Für die Menschen in unserer Familie? Ja, die menschliche Liebe, ich hatte es gerade schon erwähnt, geht vielleicht so weit, dass wir für unsere eigenen Kinder sterben würden. Für unser eigenes Kind oder für unseren Ehepartner. Ja, wobei das mit den Ehepartnern schon bei vielen Leuten kritisch ist mittlerweile. Aber das ist vielleicht noch eine Liebe, die bei uns gehen würde. Aber wären wir bereit, eine Liebe aufzubringen für unsere Feinde? Und der Text geht weiter, indem er sagt, Gottes Liebe war da, bevor wir überhaupt geliebt haben. Ihr Lieben, dieser Text, der ist extrem krass. Gottes Liebe erging nicht an diese Menschen, die ihn schon aufgenommen haben. Gottes Liebe geht an die Menschen, die ihn verachten, die ihn verspotten, die ihn ablehnen, die sogar über Gott stehen wollen, die Gott verstoßen. Und diese Liebe zeigt Gott an gerade diesen Menschen. Und für diese Menschen ist er bereit, seinen Sohn zu opfern. Das ist gewaltig, ihr Lieben. Und wenn Gott einen Maßstab für Liebe setzt, dann hält Gott auch diesen Maßstab ein. Stellt euch mal vor, ich verkrache mich mit irgendeiner Person aus dieser Gemeinde. Ja, wir haben uns so richtig verstritten, wir haben uns verzofft. Und jetzt kommt diese Person eines Tages zu mir nach Hause und stellt mir einen Kuchen vor die Tür. Nun, das wäre schon krass, oder? Das würde doch schon Liebe zeigen. Aber gut, es kann ja sein, dass sie sich mit der Tür vertan hat. Vielleicht wollte sie zu Morten oder so. Ja, mag ja sein. Also, ein Auge zu, fertig. Ein paar Tage später merkt diese Person, mein Auto ist kaputt gegangen. Und ich habe kein zweites Auto und ich muss zu Fuß gehen. Jetzt kommt diese Person zu mir und sagt, du kannst mein Auto haben. Ich gehe in der Zeit zu Fuß. Ich habe es nicht weit zur Arbeit. Ich gehe zu Fuß, du kannst mein Auto nehmen. Also da wird mein Herz, glaube ich, schon anfangen zu pumpen. Weil das wäre doch nicht normal, oder? Jetzt kommt ein paar Tage später, gehe ich irgendwo auf der Straße, vertieft in mein Smartphone, gehe einfach und auf einmal merke ich nur, wie es hupt. Und im letzten Augenblick kommt diese Person, springt von der Seite auf mich zu und reißt mich weg und der LKW rast einfach an mir vorbei. Und ich liege da und denke mir so, diese Person, die hat gerade mein Leben gerettet. Ihr Lieben, wäre das nicht eine richtig krasse Liebe? Eine Liebe, die die Welt überhaupt nicht kennt? Wenn wir diese Liebe repräsentieren, die Gott uns hier zeigt, in seinem Evangelium, wenn wir diese Liebe präsentieren würden an unsere Mitmenschen, die wir in dieser Familie haben, ihr Lieben, dann wäre das Evangelium glaubwürdig, oder? Denn dann erzählen wir nicht nur etwas von einer Liebe Gottes, dass er mich so liebt, wie ich bin, sondern wir zeigen es auch. Wisst ihr, was man diesem Text noch entnehmen kann? Dass Liebe immer nur einer anderen Person gegenüber praktiziert werden kann. Und das ist sehr interessant. Liebe lässt sich nicht alleine zu Hause im Wohnzimmer praktizieren, das funktioniert nicht. Liebe braucht immer ein Gegenüber. Immer. Ich kann mich nicht zu Hause verkriechen und sagen, ich liebe meine Geschwister. Also ich meine, ich kann das schon sagen. Ja? Nur die Frage ist, ob die Liebe dann dadurch sichtbar wäre. Um Liebe zu zeigen, muss ich in meiner Familie teilhaben. Ich muss in meiner Familie leben, oder nicht? Ich kann natürlich aus der Wohnung rausziehen, sagen, so, ich habe jetzt Nase voll, ich ziehe jetzt in eine eigene Wohnung, aber da kann ich keine Liebe üben. Und Gott sendet seinen Sohn ebenfalls auf diese Erde. Gott hat deshalb seinen Sohn auf diese Erde gesandt, um seine Liebe an seinen Kindern zu zeigen. Lieben, er hätte auch im Himmel bleiben können, oder? Aber was wäre das für eine Liebe? Wäre das nicht nur Theorie? Und deshalb ist diese Liebe, die Gott uns in seinem Evangelium an uns zeigt, der Grund, warum er sagt, weil das so ist, seid ihr einander verpflichtet zu lieben. Weil wir Christus repräsentieren. Jeder, der von uns mehrere Kinder zu Hause hat, der weiß, wie das manchmal zu Hause zugeht, wohl? Da wird gestritten, da wird gejagt und da muss man immer wieder eingreifen und da muss man wieder, hört auf und so nicht und ihr sollt doch lieben und so und so und so. Ja, jeder kennt das von uns. Lieben, aber wie ist das bei uns Eltern? Oder wie ist das überhaupt in der Familie? Ich glaube nicht, dass irgendein Kind sich jemals schon mal Gedanken darüber gemacht hat, dass er eigentlich gerade ein anderes Kind verletzt, was der Vater und die Mutter genauso lieben wie ihn. Ich glaube nicht, dass die Kinder sich jemals darüber Gedanken gemacht haben. Nun, wie ist das in der Familie Gottes? Wir haben alle einen Vater, richtig? Ihr Lieben, wie ist das, wenn wir einander streiten, wenn wir uns einander aus dem Weg gehen und ein anderes Kind Gottes verletzen, obwohl Gott einfach nur sagt, es ist doch genauso mein Kind. Was tust du damit? Ich liebe ihn doch genauso wie dich. Ihr Lieben, wie schmerzhaft muss es für Gott sein? Und ich weiß, dass die Umsetzung nicht immer ganz leicht ist. Ich weiß, dass man von der Kanzel hier sehr leicht reden kann. Das ist mir bewusst. Ich weiß, dass es bei mir zu Hause anders aussieht. Und ich weiß, dass die Theorie und die Praxis oft weit auseinander entfernt sind. Ihr Lieben, aber das ist das, was die Schrift sagt. Das ist der Maßstab, den Gott uns gibt, an dem wir uns halten sollen. Und so wie Thomas gerade auch schon erwähnt hat, es geht Gott nicht um unser Komfort. Es geht darum, uns weiterzubringen im Glaubensleben. Es geht darum, uns zu formen, Christus ähnlicher zu machen. Nun, ich möchte einmal kurz zusammenfassen. Gott ist der Ursprung der Liebe. Und deswegen ist seine Liebe zu 100% gut. Und somit der Maßstab für einen wiedergeborenen Christen, der aus Gott geboren ist. Er bewies seine Liebe dadurch, dass er sein Allerbestes, also Jesus, seinen Sohn, für mich gab, zu einem Zeitpunkt, wo ich ihn abgelehnt habe, damit ich von seinem großen Zorn verschont werde und leben kann. Diese unfassbare Liebe verpflichtet mich dazu, meine Geschwister in gleicher Weise zu lieben, weil Gott sie in die gleiche Familie geboren hat, in der ich selber bin. Geliebte, lasst uns einander lieben, weil Gott uns geliebt hat. Amen. Lasst uns aufstehen und beten.